Hallo, hallo, liebe Freaks und herzlich willkommen zurück zu Freaks to Tisch, dem Podcast von Freaks to Table. Es hat eine Weile gedauert, doch wir sind quasi zurück aus der Sommer- und Winterpause. Ja, es ist tatsächlich so lang her und ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Und wir starten direkt mit unserem Podcast zusammen mit Havelland Express. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind heute in Berlin bei Havelland Express. Und wir sitzen hier mit dem Geschäftsführer Michael Kunzmann und mit Patrick von Vakan, unserem Vorstand, am Tisch. Und wir wollen heute einmal ein bisschen über Havelland Express reden und uns ein Bild machen, wer ihr überhaupt seid, warum ihr eigentlich Partner bei uns seid und was wir alles gemeinsam vorhaben. Und genau, es wird eine Doppelfolge geben. Also die nächste Folge wird über ein Event gehen, was ihr geplant habt. Und da werden wir später noch mehr dazu erzählen, beziehungsweise das anteasern. Aber erstmal zu euch. Hallo Michael, danke, dass du da bist.
Hallo, ja, freue mich auch, dass ihr da seid und dass wir hier ein bisschen Zeit haben, jetzt mal über uns und vor allem auch, was wir vorhaben, zu sprechen.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen und dass ihr euch die Zeit nehmt. Die erste Frage, die ich habe, ist, wie ist eigentlich Havelland Express entstanden und wann?
Ja, Havelland Express ist vor 33 Jahren entstanden. Idee war damals die Fall der Mauer und ich und mein Stiefvater haben damals gesagt, lass uns doch mal schauen, letztendlich die alten Versorgungskanäle wieder zusammenbringen. Berlin war ja quasi von der Mauer umgeben. Letztendlich hatte kaum eigene Produzenten, gar nichts weiter, war ja gar nicht der die Möglichkeiten waren. Und ich kam damals frisch aus der Küche, habe auch Koch gelernt und habe dann eigentlich, war mein Weg vorgezeichnet in die Hotellerie, wollte Tourismus studieren und dann, wie es immer so ist, die Dinge ändern sich. Habe ich gesagt, okay, machen wir ein paar Wochen mit und aus den paar Wochen sind dann 33 Jahre geworden.
Kannst du dich erinnern, warum du damals Koch werden wolltest?
Ja, also ich konnte damals, bevor ich Koch wurde, überhaupt nicht kochen. Also ich sag mal, mir ist das Wasser auf dem Herd angebrannt. Und ich habe gesagt, aber wenn du in die Hotellerie willst, du musst was von der Küche verstehen, sonst werden sie dich immer letztendlich, wenn sie was vormachen. Und über die Küche ist dann echt Leidenschaft geworden. Leidenschaft am Produkt, am Kochen selber und letztendlich aber auch Leidenschaft für die ganze Branche, für die Menschen, die in der Branche sind. Das fasziniert mich bis heute.
Und wann kam der Wandel, dass du gedacht hast, ja, wir müssen noch mal was anderes machen. Ich will jetzt nicht mehr in der Küche bleiben, sondern wir fangen
an. In der Küche wollte ich sowieso nicht. Also mir war klar, dass ich aus der Küche rausgehe. Und eigentlich, wie gesagt, war die Hotellerie mein Thema. Und wie gesagt, dann kam der Mauerfall, dann kam diese plötzliche Idee hier, wie es manchmal so ist. Ne? Und dann gab es kein Zurück mehr.
Und wann genau ist Havelland Express so als Firma entstanden? Beziehungsweise wie waren da die Anfänge? Ich glaube, wir haben uns schon mal drüber unterhalten.
Die Anfänge waren wirklich, ich sag mal, ein, ungekühlter Transporter. Ja. Und eine Garage in Werder. Das war der Beginn sozusagen, wie es ja immer so ist im
Leben. So ein richtiges denn? Startup.
Absolut. Wie gesagt, da gab es keinen, ich sag mal, keinen Businessplan am Reißbrett, sondern wir haben einfach gemacht letztendlich, nicht? Und ich weiß noch, die ersten Kunden, die wir hatten, das waren so damals Rockendorf, Franz Ranneburger, Peter Frühsamer, so die Spitzengastronomen, die es damals in Berlin gab. Und das war es ja auch. Das heißt, es gab ja nichts darunter wie heute. Das heißt, es gab eigentlich die drei, vier Spitzengastronomen, Karl Wandermacher, Alt Luxemburg noch. Und dann gab's, dann kam echt schon das Gasthaus, ne? Also das untere Gasthaus, kann man sagen, von der Qualität her. Und die haben wir angesprochen. Die ersten Produkte waren Wild aus der Region, gab ja viel Wild, Zander aus der Havel und so Kaninchen. Das waren die ersten Produkte, mit denen wir angefangen haben.
Und waren die erstmal skeptisch oder wurdet ihr quasi mit offenen Armen empfangen?
Nee, die waren nicht skeptisch, sondern die sind eher immer offen. Das ist ja das Schöne. Köche sind immer offen und haben Lust auf was Neues, letztendlich was Neues auszuprobieren eben. Und die konnten relativ schnell nachvollziehen, klar, jetzt haben wir ein Umland, hier gibt's doch was. Das war natürlich nachher ein mühsamer Weg auch. Das heißt also, die Produzenten natürlich, die Zuverlässigkeit, die Qualitätsnormen, da mussten wir schon viel harte Arbeit leisten und haben uns auch die ein oder andere Ohrfeige abgeholt.
Und was waren, oder erstmal zu dir, Patrick, damit du auch mal ein Wort sagen darfst. Du bist ja schon ganz nervös oder du freust dich
Nein,
schon.
Nein, gar nicht.
Kannst du das bestätigen, dass Köche immer offen sind und dich mit offenen Armen empfangen?
Sie sind offen für Qualität und da kannst du sie immer wieder begeistern, aber die Fallhöhe ist immer ziemlich hoch. Also sie sind ziemlich strikt. Wenn du einmal wirklich sagst, ich habe Mist gebaut, dann brauchst du auch wieder relativ lange, um dahin zu kommen, dass sie dir wieder vertrauen. Ja, also sie schenken dir schnell Vertrauen, aber erwarten für das Vertrauen auch eine absolute Qualität und eine absolute Zuverlässigkeit. Da sind sie rigoros und diskutieren auch nicht mit dir.
Wie ist es dann bei in der Zusammenarbeit mit zum Beispiel dem Vertrieb oder mit Großmärkten? Du jetzt bei Original Beans, wie ist da so die Zusammenarbeit? Beziehungsweise ihr arbeitet ja auch zusammen.
Also Haferland ist der Großhändler, wo wir den meisten Kontakt haben, wo wir uns am meisten auch austauschen und wo das Ganze auch auf Augenhöhe absolut passiert. Und das ist das Schöne. Als Produzenten fühlen wir uns als Teil von Haferland und nicht als Lieferant. Und das ist ein tolles Gefühl, was wir so nicht oft haben.
Dann werfe ich den Ball gleich mal zu dir wieder, Michael. Wie wählt ihr denn eure Lieferanten und Partner aus?
Das ist eigentlich genau unsere Philosophie. Patrick, du hast das genau richtig gesagt an der Stelle. Es geht um Partnerschaften und zwar auf der Produzentenseite genauso wie auf der Kundenseite, weil es kommt am meisten für alle dabei raus, wenn man offen und ehrlich miteinander umgeht. Was nützt es denn, wenn wir nur die Preise drücken letztendlich? Am Ende werden wir die Qualität drunter leiden. Nicht? Das sagen wir auch den Gastronomen letztendlich, weil ein Produkt hat ja seinen Wert. Deswegen ist bei uns das Wort preiswert das Wort, was eigentlich das wesentlich ausdrückt über ein Produkt und nicht teuer und nicht billig, weil das sagt gar nichts aus an der Stelle. Und unsere Produzenten wählen wir aus, nach natürlich erstmal dem Produkt der Qualität, das ist das A und O. Uns interessiert am Anfang auch der Preis nicht, wenn wir einen Produzenten auswählen, sondern erst das Produkt und dann der bestmögliche Preis dazu.
Ihr arbeitet ja auch mit zahlreichen Freaks zusammen. Was ist das Besondere an den Freaks?
Ja, also eigentlich geht uns insofern auch das Herz auf, weil das ist ja unsere Grundidee und das erinnert uns an das, an unseren Beginn, aber das, was wir immer gemacht haben. Das heißt, kleine Produzenten, die Leidenschaft haben für ihre Arbeit und für ihre Produkte, aber die natürlich in der heutigen Zeit es schwierig ist, ihre Produkte natürlich auch an den Kunden zu bringen. Weil ich sag mal, die Logistikkosten, die dazugehören, die Mindestdrops und so weiter, das ist wahnsinnig schwierig. Und wir wiederum haben ja die Idee, genau diese besonderen Produzenten auszusuchen und die dem Kundenkreis zur Verfügung zu stellen. Und das war ja die Grundidee zu sagen, wir können eure Produkte bündeln und können sie eben dann eben an die verteilen. Weil ich sag mal, unser Geschäft ist der Handel und der Produzent, seine Kernkompetenz ist das Produzieren. Und wenn das gut funktioniert, dann ist das eine absolute Win-Win-Situation für alle. Und wir stellen ja auch den Produzenten nach vorne. Wenn du dir unseren Katalog anguckst, da ist der Produzent sehr, sehr, ich sag mal, auch eben prominent vertreten, weil uns das wichtig ist an der Stelle. Dieses Dreigestirn zwischen Kunde, uns und dem Produzenten.
Patrick, was ist deine Meinung dazu?
Also ich finde das immer sehr, sehr spannend, weil ich meine, ich leite diese Herde, so sage ich immer. Es ist eher so ein Gänsestall. Und da wird immer viel, viel geschnattert. Und ich bewundere Haferland für einen Punkt, und das ist auch ein langer Atem mit Lieferanten. Weil mit so kleinen Lieferanten zu arbeiten, ist teilweise wirklich nicht einfach. Und meine Position ist dabei, ich habe relativ früh als Unternehmer erkannt, ich kann nur mit Partnern wachsen. Das ist die einzigste Chance. Ich kann nicht alles selber machen. Und mit Köchen zu arbeiten, ist das Schwierigste, was es überhaupt gibt. Ja? Und wenn du dann jemanden hast, der sozusagen dazwischen steht und die Kommunikation übernimmt, ja, und sagt, Koch, was brauchst du? Und dann das im Lager hat und das vom Lieferanten so abruft, dann hast du als Produzent den Rücken frei für das, was du im Grunde machen sollst, nämlich produzieren und ein Spitzenprodukt produzieren. Und da müssen wir als Manufakturen einfach auch wirklich lernen, zu vertrauen. Und Haferland kannst du vertrauen. Haferland lässt dich nicht fallen. Haferland versucht alles, um diese Kommunikation gut hinzukriegen. Und was wir gelernt haben, ist, dass der Weg manchmal länger ist, aber der Weg immer gemeinschaftlich auf Augenhöhe geführt wird. Und das ist das Schöne. Ja? Es wird kein Lieferant unter Druck gesetzt oder der nächste Lieferant gelistet, weil er 3 Cent billiger ist, sondern ein ganz klares Statement, wir stehen dazu. Also bei uns war es zum Beispiel so, bei Original Beans, wir haben miteinander angefangen und da war lange das Ding, welchen Hebel müssen wir drücken, damit wir weiter wachsen miteinander und wie wachsen wir. Wir haben dann eine andere Preiskategorie an Kuvertüre gebracht. Das war unser Entgegenkommen, aber das Entgegenkommen von Haveland, und das ist das größte Entgegenkommen, sie haben alle anderen Kuvertüren ausgelistet. Also auch für die Mitarbeiter von Haveland gibt es keine Argumente mehr. Wenn sie Schokolade verkaufen wollen, jeder Koch braucht Schokolade, dann verkaufen sie Original Beans Schokolade. Das ist der einzige Großhändler in ganz Europa, der ausschließlich auf uns setzt und mit uns auch wächst. Und das ist so das Beispiel. Vertrauen auf der einen Seite wird auf der anderen Seite 100% genauso auch gegeben. Und das ist das Schöne. Jeder geht seinen Meter. Keiner wird gezwungen, 5 Meter zu gehen oder so, sondern man geht die Schritte miteinander auf Augenhöhe.
Jetzt sind wir aber schon in der Zeitspanne recht weit nach vorn gesprungen, weil das war ja ein langer Weg. Welche Herausforderungen gab es damals, als ihr gestartet seid, nach dem Mauerfall? Du hast gesagt, die Versorgungswege waren quasi nicht gegeben. Aber jetzt gehen wir mal in der Zeitspanne einfach mal ein bisschen durch und arbeiten uns da mal durch.
Ich sag mal, das war natürlich klassische Pionierarbeit, nicht? Und wenn man selbstständig ist und Dinge tut, dann tut man sie einfach und man denkt nicht so viel drüber nach. Ist manchmal auch ganz gut so. sonst hätte man sie nicht getan. Das ist so. Und deswegen erinnere ich mich gerne zurück. Aber natürlich die Zuverlässigkeit, wo man dann eben auch natürlich enttäuscht wurde, wo es dann eben verrückte Geschichten immer wieder gegeben hat, letztendlich die Standards einzuhalten, dann eben die Produkte nach und nach herauszufinden am Markt, die Kunden zu entwickeln. Das war eigentlich von Anfang an die wesentliche Aufgabe, die es ging, ein vernünftiges Portfolio zu entwickeln. Dann sind wir aus Brandenburg rausgegangen, erstes nach Deutschland, erstes großes Importland, quasi an Frankreich, die Wege, die Logistik zu organisieren, letztendlich, dass das immer alles auf den Punkt funktioniert. Das sind heute noch die Voraussetzungen und auch die Herausforderungen, aber natürlich gerade am Anfang, wo man noch nicht so viel Erfahrung hatte, hat man natürlich da auch Lehrgeld gezahlt. Aber das gehört einfach dazu letztendlich, nicht? Das ist auch das, was Freude macht. Also wir freuen uns heute auf so einen Dezember, weil wir wissen, das ist der schwierigste Monat mit den Feiertagen dazwischen, der Logistik. Aber dafür machen wir es ja auch das ganze Jahr, weil uns das einfach Freude macht, wenn es knallt, pengt und dampft überall, ne? Und die Abweichung, der gehört bei uns eigentlich dazu, die ist systemisch, systemimmanent. Es passiert immer irgendwo was auf der Welt, ne? Hier ist Regen, hier ist Schnee, hier ist Glatteis, hier ist zu kalt, hier ist zu warm, hier ist zu trocken, zu feucht. Alles hat Auswirkungen auf die Produkte, alles hat Auswirkungen auf die Logistik und das gehört zu unserem Geschäft dazu.
Erinnerst du dich an eine ganz besondere Herausforderung in den letzten, ich würde nicht nur sagen in den letzten Jahren, damit wir nicht nur über Corona reden, weil das war bestimmt eine der größten Herausforderungen, aber vielleicht etwas davor.
Ach, weißt du, wenn du 33 Jahre am Markt bist, du hast ja immer so diese Zyklen, alle 6-7 Jahre passiert was, ne? Das heißt, also was hatten wir? Wir hatten die BSE-Krise, ne? Kurz vor Weihnachten, erster Fall, glaube ich, war 1. Dezember in Deutschland. Alle letztendlich Weihnachtsprodukte wurden storniert. Keiner aß mehr Rindfleisch, alle stellten auf Geflügel um. Wo sollte die Ware herkommen? Ich weiß mal, wir haben die Frankreich-LKWs aufgemacht, wir wussten nicht, was drin war. Was macht man mit dem ganzen Rindfleisch, was keiner mehr gegessen hat? Und das zu Weihnachten, ne? Also deswegen, das war eine Riesenherausforderung. Wir hatten 2001, September, kann ich mich erinnern, als die ersten Bilder kamen, gingen bei uns die Stornos ein für Großveranstaltungen, weil also abgesagt wurde, ne? Und so, das sind so Herausforderungen, die immer wieder hast. Dann hat es die Finanzkrise plötzlich. Also ich glaube, das gehört einfach zum Unternehmerleben auch dazu letztendlich, dass du Krisen hast. Da kannst du dich auch schwer drauf vorbereiten. Wie willst du dich drauf vorbereiten? Wer kann sich auf Corona vorbereiten? Lockdown, glaube ich, hat keiner in seiner Bilanz vorher im Risikobericht gehabt, ne? Letztendlich. Nein. Das ist so. Und das ist aber Unternehmertum, dass du lernst, mit Situationen umzugehen und eben auch sie zu handeln.
Mit dieser Erfahrung der letzten Krisen quasi, seid ihr dann in Corona? Oder dann kam Corona. Wie seid ihr damit umgegangen? Beziehungsweise erinnerst du dich an den Tag und dann auch gleich du, Patrick, als es anfing, okay, Corona kommt nach Europa, bei Webasto gab es irgendwie den ersten Fall Und dann ging alles zu.
Ich sag mal, da ist fast jede Minute gespeichert bei mir. Ich kann das genau sagen. Als es ernst wurde, weiß ich ganz genau, das war ein Freitag. Da war ich im Flugzeug nach London und ich stieg aus und dann war die Botschaft, die ITB fällt aus. Das war die erste große, ernste meine Botschaft, die ITB fällt aus. Das war eine lange Zeit da schwer. Oh Gott, jetzt wird's ernst. Und dann ging das Woche zu Woche. Ich habe damals zu meinem kaufmännischen Leiter jede Woche gesagt, wir müssen den Stresstest nach unten nochmal anpassen, es wird schlimmer. Und irgendwann war klar, jetzt ist Ende. Das heißt also, wir sind natürlich durch die Gastrolastigkeit massiv im Umsatz nach unten gegangen. Wir hatten die Läger voll, weil die Saison stand vor der Tür. Und ich bin fast, sagen wir mal, mit Tränen in den Augen da durchgelaufen und habe gesagt, was machst du mit der ganzen Ware? Was machst du denn jetzt, nicht? Und verrückt, aber wir sind halt dann auch, wir haben ein tolles Team letztendlich, wir haben Ideen gesammelt und die Idee, die wir dann hatten, ist, hey, wir machen einfach einen Markt hier auf. Wir machen einfach einen Markt, die Markthalle 20, wo wir dann die Waren verkauft haben. Unsere Verkäufer haben dann auf den LKWs gestanden oder am Markt stand und haben die Produkte verkauft letztendlich. Es war auch in der Extreme eine tolle Situation. Wir haben alle zusammengeschmiedet. Das hat uns zusammengeschweißt, auch als Team zusammengeschweißt. Bis heute übrigens. Das ist ja immer so, wenn man gemeinschaftlich Dinge erlebt. Und wir haben unsere Verluste dadurch eben deutlich minimieren können. Wir haben Ware nachproduziert, das alles gemacht und so weiter. Das hat also geklappt. Wir haben den Markt dann jede Woche gemacht, 2-3 Tage die Woche, haben damit aber auch ein Minimum an überhaupt Import von Produkten ermöglicht, sodass wir auch die Gastronomen bedienen konnten, die außer Hausgeschäft gemacht haben. Ne? Also das war schon eine starke Zeit. Es ist uns super gelungen, da rauszukommen. Wir haben zu den Gastronomen Kontakt gehalten und das hat uns unglaublich geholfen, in der Hochphase dann wieder nach oben zu fahren.
Ich muss ganz klar sagen, Corona war aber auch eine Chance. Also ich weiß, es jetzt mal vom Monetären abgesehen, es war für alle auch mal die Möglichkeit, runterzufahren. Also bei uns in der Firma war es wirklich so, wir hatten wieder Zeit, mal nach innen zu schauen. Wir hatten gescheit zu schauen, was können wir verändern, was wollen wir verändern. Wir hatten Zeit für Partner. Und also für mich hat Corona das komplette Leben verändert. Ich hatte mal wieder Zeit für mich. Ich habe die Frau meines Lebens kennengelernt. Darum sehe ich mittlerweile Corona als wirklich auch ein Sprungbrett für alle, weil wir sind irgendwie trotzdem alle gestärkt daraus gegangen. Wie du sagst, Teambuilding, man hat gemerkt, wie die Mitarbeiter an einem Unternehmen stehen. Es war alles herausfordernd, aber es war das erste Mal wirklich auch dieses Durchatmen. Das ist für mich so, wenn ich bei den indigenen Völkern bin, irgendwo mal ganz abseits von allem am Fluss sitze und merke, was ist eigentlich wichtig im Leben. Und das verlieren wir ganz oft in unserem hektischen Alltag.
Erinnert ihr euch an die Zusammenarbeit zu der Zeit?
Die war phänomenal, weil wir haben umgestellt von Kuvertüre auf Tafeln. Ich habe unten auch gestanden. Wir haben Verkostungen gemacht miteinander und haben einfach versucht, wir haben viel, viel Kontakt gehabt, sehr viel Kontakt, mehr als Kontakt als jetzt im laufenden Geschäft und haben Markthalle 20 gespielt und das war schön.
So, nun geht's einmal ganz kurz in die Pause und wir machen einmal Werbung in eigener Sache. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, folgt uns doch bitte gerne einmal auf Instagram und folgt auch gerne Havelland Express auf Instagram. Sowie ihrem Event, das eine eigene Seite hat, und zwar findet ihr es unter Berlin Food Affair. Bleibt up to date und kommentiert, diskutiert und habt einfach eine gute Zeit. Viel Spaß beim Weiterhören. Und jetzt würde ich mal gern auf das Positive zu sprechen kommen. Wie ist denn eure Zusammenarbeit oder wie ist denn die Zusammenarbeit zwischen Freaks to Table und Havelland Express entstanden?
Ich muss mal ganz kurz, ganz provokant fragen. Sind Herausforderungen nicht positiv?
Generell. Generell sind Herausforderungen positiv. Wir kennen nur Herausforderungen. Und all meinen Mitarbeitern, die neu kommen, Frau Lünsrud kann das bestätigen, verspreche ich, es wird hier nie langweilig. Und ich pflege meine Versprechen nicht zu brechen.
Wir wachsen ja an Herausforderungen. Und ich glaube, wir brauchen das wirklich, um uns auch wieder immer wieder neu auszurichten. Darum, ohne irgendwelche Herausforderungen wird uns ganz, ganz schnell langweilig.
A, das aber B auch, wir wachsen ja daran. Also wir entwickeln uns weiter, menschlich letztendlich, persönlich. Wir entwickeln das Unternehmen weiter letztendlich. Wir entwickeln die Zusammenarbeit weiter. Und darum geht's ja.
Und ich sage immer, wenn am meisten los ist, machen wir die wenigsten Fehler.
Immer, generell. Also für mich wäre es ideal, wenn wir eigentlich 12 Monate Dezember und Weihnachten hätten. Das wäre viel einfacher.
Ja, ist so, denke ich mir auch immer. Ja, so.
Dann ist die Herausforderung, wie kommen wir dahin?
Ja, da überlegen wir schon die ganze Zeit drüber nach.
So, welche Herausforderungen hattet ihr denn schon gemeinsam?
Ich glaube, das ist in der Partnerschaft immer so. Also wir haben uns kennengelernt, wir haben beide unsere Erwartungshaltungen gehabt, aber es war immer, und das sage ich noch, das ist ein Wort, was ich in dieser Partnerschaft so genieße, ist dieses auf Augenhöhe auch miteinander über Schwierigkeiten zu diskutieren. Das finde ich das Schöne an unserer Partnerschaft.
Absolut.
Dass wir ehrlich sind miteinander.
Genau. Ja, und konstruktiv. Das heißt, also wie du richtig sagst, letztendlich, es gibt Erwartungshaltungen, die können nicht immer von jedem vielleicht erfüllt werden, dafür gibt es Gründe, aber dass man das konstruktiv miteinander anspricht und dann man sich miteinander nach vorne entwickelt, wie geht's? Und das war von Anfang an so, glaube ich, und so wächst man ja dann auch zusammen. Du hast es ja vorhin richtig gesagt, dafür bewundere ich dich, 50 kleine Manufakturen, die ihre, ich sag mal, singulären Interessen haben, letztendlich unter einen Hut zu kriegen. Da ist ja ein Sack voll Flöhe, lahm und harmlos. Das glaube ich definitiv. Und aber trotzdem, dass sie erkennen, wo ist der, wir wollen ihnen ja nichts wegnehmen, sondern wir wollen helfen, wir wollen Partner sein. Und viele von denen, die jetzt die Zusammenarbeit sehr schätzen, sehen das ja auch an der Stelle. Und ich glaube, darum geht's.
Und so erkläre ich das meinen Manufakturen immer mit Haveland. Ihr müsst dann auch loslassen und Vertrauen haben, dass es alles richtig ist, ja.
Und es gibt ja super Beispiele, wie gut das geklappt hat. Ihr seid ein gutes Beispiel letztendlich. Bäckerei Philips ist ein super Beispiel. Und es gibt auch viele andere letztendlich, wo die Zusammenarbeit
in Partnerschaft ist.
Keltenhof sowieso letztendlich,
ja,
nicht.
Also, ja, genau. Also da gibt es so viele gute und tolle Beispiele für, wie es funktionieren kann und soll. Und der Grundpunkt ist immer,
genau, Leidenschaft einfach, also der Spaß. Ich sag mal, ich kann mich auch für ein neues Produkt begeistern. Du hast hier diesen tollen Panettone gerade mitgebracht, das ist wunderbar. Ich habe noch nie so guten Panettone gegessen. Für mich war das, wie gesagt, immer das Produkt, was du von deinem Italiener kurz vor Weihnachten gekriegt hast und möglichst schnell weiter verschenkt hast. Also super Produkt, und so geht's ja immer, wenn wir neue Produkte kriegen. Für mich, ich koche leidenschaftlich gerne. Das heißt also, wenn wir neue Produkte haben, freue ich mich, wenn ich mal nicht essen gehe und zu Hause kochen darf.
Ich glaube, das ist auch der Unterschied der Herangehensweise bei euch gegenüber anderen. Ihr geht über die Qualität heran und kalkuliert dann einen Preis, dass der Bauer davon leben kann, der Produzent davon leben kann, und das ist der Endpreis. Und das versucht ihr dann sozusagen dem Koch zu verkaufen. Und ihr geht nicht ran und sagt, mein Koch hat gesagt, er braucht eine Hähnchenbrust für 99 Cent. Sondern ihr geht andersrum ran. Und das ist das grundverschiedene Herangehensweise an Lebensmitteln und an Lebensmittelverständnis. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der Punkt, auf dem wir diese große Schnittbreite haben. Freaks to Table, Haveland. Wir sprechen immer von Leidenschaft, von Ethik und von Gerechtigkeit.
Absolut. Weil es nützt ja nichts. Also Punkt 1, du hast völlig recht, das ist unsere Herangehensweise, weil wir sagen, wir wollen hochwertige, gute Lebensmittel verkaufen. Das heißt, ich kann ja nicht über den Preis gehen letztendlich, weil am Ende verkaufe ich nicht mehr hochwertige, ich verkaufe minderwertige Lebensmittel. Das macht aber keinen Sinn, weil dann machen wir uns ja selber unglaubwürdig an der Stelle. Also suchen wir den Kunden, der auch bei sich diese gleiche Philosophie vertritt und hochwertige Lebensmittel verkauft. Wenn wir dann einen Kunden haben, letztendlich, der das nicht mehr tut, dann ist es vielleicht besser, wir trennen uns, weil wir können ihm dann nicht helfen und er kann auch nicht unsere Produkte verarbeiten, und dann ist es sinnvoll, man trennt sich. Ich glaube, man muss in der heutigen Zeit klar sein in dem, was man tut, und dann verstehen die Kunden das auch. Und deswegen ist ja das Wort teuer und billig bei uns verboten. Bei uns gibt es nur preiswert. Und der Kunde entscheidet für sich, ob es für ihn letztendlich preiswert ist, dass es seinen Preis wert ist. Und das ist das Entscheidende.
Ja, und ich glaube auch, das Schöne daran ist, wir haben eine Partnerschaft miteinander begonnen, Freaks to Table, Haveland. Und im Grunde genommen war es immer nur die Idee, auch dass die Manufakturen über euch verkauft werden. Aber wir sind ja mittlerweile wesentlich weiter. Ihr habt das schöne Apfelschwein.
Genau.
So, ihr habt die Schinken. Unser Metzger Max als Mitglied ist einer der besten Schinkenmacher in Deutschland. Ja, und jetzt geht Jetzt ist das eine richtige Kreislaufwirtschaft. Genau. Eure Schinken gehen zu ihm zum Einsalzen und dann praktisch zum Endprodukt machen. Also das ist ja so interessant, also dass da so viele Schnittstellen mittlerweile auch aufgetan sind.
Absolut, das ist ja genau. Wir haben gestern ihn probiert, Weltklasse der Schinken. Also wir hatten Freudentränen in den Augen, weil wir haben halt keinen gehabt bisher, der diese hochwertige Verwertung für die Kruste macht. Und das, wie gesagt, ist traumhaft letztendlich. Und genau so sehen wir das ja. Wo gibt es Synergien? Wo kann man sich gegenseitig helfen? Wie kann man unterstützen? Und genau so sehen wir das letztendlich eben als Netzwerk, weil wir alle auf Augenhöhe die gleiche Philosophie haben.
Genau, und das ist so schön und darum wird das auch nie enden. Es wird nie enden, dass die Kreativität, wo es mal hingeht, und wir können jetzt immer noch uns Zukunftspläne machen, aber sie werden trotzdem anders, aber das, als wir denken. Aber
davon bin ich überzeugt. Also wir haben, glaube ich, heute schon in dem Netzwerk eine tolle Zusammenarbeit. Und ich glaube, das wird sich noch viel weiterentwickeln an den Stellen. Wir haben jetzt tolle Events vor uns, glaube ich. Auch das wirkt zusammen, gibt neue Ideen, setzt neue Energie frei. Und das macht ja Spaß. Und am Ende spürt das dann der Kunde. Das ist ja das Entscheidende.
Genau, das ist das Entscheidende daran. Und wir schließen ja bei Freaks niemanden aus. Also wir haben Köche, wir haben Produzenten, der Endverbraucher kann Fördermitglied werden. Also wir wollen ja diese ganzen Menschen an einen Tisch bringen, um über Lebensmittel was zu verändern. Und ich denke, glaube ich, dass der einzigste Weg, Frieden zu schaffen auf dieser Welt, ist am Tisch.
Immer. Also das ist immer so in der Tat letztendlich. Und ich glaube auch, wenn wir es schaffen, die Produkte, die Begeisterung des Produktes, das war immer unsere Philosophie, bis zum Kellner zu bringen, der es an den Kunden ranträgt, dann haben wir gewonnen. Weil da wird dann eben auch dieser Unterschied entschieden letztendlich. Weil wenn der diese Bilder vor Augen hat über die Begeisterung letztendlich, dann ist es nicht mehr wichtig, ob es 2 Euro oder 3 Euro mehr kostet an der Stelle, wenn du dich für das Restaurant entschieden hast. Aber du musst den Mehrwert eben auch verstehen.
Genau, das ist der Punkt.
Jetzt habe ich eine Frage an euch beide noch. Was glaubt ihr, wie kriegt man das hin, dass der Endkunde sich dafür begeistern kann? Weil es bringt ja nichts, wenn wir jetzt ein super Netzwerk haben mit super Produkten, aber die kapieren es nicht. Wie kriegen wir das hin, dass Leute sich wieder für gute Lebensmittel interessieren?
Das ist Geschmack. Das ist wirklich, wir müssen den Leuten das Schmecken wieder beibringen. Das ist das Allerwichtigste und da müssen wir bei den Jüngsten anfangen, das sind die Kinder. Und wenn wir den Kindern das Schmecken wieder beibringen, dann ziehen die eine ganze Familie mit. Wenn sie einfach den Geschmack von einer Pommes, von einem Fastfood-Lieferanten nicht mehr schmecken können, sondern sagen, Mama, Papa, wir müssen dahin, weil da schmeckt es gut. Und das ist die einzigste Chance. Wir können über Qualität, so über Standards, über Ethik so viel reden, wie wir wollen. Am Ende entscheidet der Geschmack. Und das ist auch das Geheimnis von jenem Restaurant ist, wenn ich am Samstag morgens aufwache und mir läuft das Wasser im Mund zusammen, weil ich irgendwie in Nürnberg, was von mir 100 Kilometer entfernt ist, vor 3 Wochen dort was gegessen habe, dann setze ich mich ins Auto und fahre dahin. Ja, so. Wenn mir da nichts geschmeckt hat, dann fahre ich da auch nicht hin. Aber es kommt immer wieder auf den Punkt, wenn ich einmalig bin und nicht austauschbar bin und identisch eigenständige Charakter habe, dann habe ich auch meinen Erfolg und das ist langfristiger Erfolg.
Ja, also du hast das Wesentliche genannt. Ich glaube auch, es wird nicht das Siegel sein, letztendlich, was entscheidet, sondern es ist in der Tat das persönliche Geschmackserlebnis. Und das ist das, was ich auch immer wieder erlebe, ob ich privat für Menschen koche oder wenn du ins Restaurant gehst und man über den Erfolg des Restaurants spricht, in dem Segment, wo wir unterwegs sind, dann ist es kontinuierliche Qualität zu bieten den Leuten letztendlich, weil das bleibt ja auch haften am Ende des Tages. Ich sage mal, keiner mag zähes Fleisch. Er würde es also gut befinden, weil er noch nie zartes Fleisch gegessen hat letztendlich. Und das ist das Schöne im Leben letztendlich, dass es bestimmte Parameter gibt, wo man einfach ein Wohlempfinden hat. Und das wiederum zu geben letztendlich, das Kochen vor allem auch, weg von, ich sag mal, hochindustrialisierten Convenience-Produkten, die ja auch ganz andere gesundheitliche Auswirkungen haben. Das darf man ja nicht unterschätzen. Ernährung ist einer der wesentlichen Krankmacher auch für die Menschen. Absolut. Das Problem ist, hätte der liebe Herrgott, sage ich immer, gewusst, was die Menschen Grauenhaftes in sich hineinschütten, dann hätte er den Schmerzreflex wahrscheinlich anders ausgeprägt. Ne? Das heißt also, da hätte er gesagt, wenn du was Schlechtes isst, da kriegst du sofort Kopfschmerzen. Ne? Heute ist leider der kausale Zusammenhang zu lange zwischen den Themen. Ne?
Ja, absolut, absolut, ja, absolut.
Wir haben ja ein Festival mit zu Tisch und da wollen wir ja genau das den Leuten zeigen. Also wie man wieder schmeckt. Auch die Kleinsten nehmen wir da mit durch unsere ganzen Workshops. Warum ist es euch so wichtig, da Partner zu sein? Beziehungsweise ihr wart ja nicht nur Aussteller, sondern ihr wart Partner von diesem ganzen Festival. Was hat euch damals überzeugt?
Ja, uns überzeugt einfach die Idee, die dahinter steckt. Und da geben wir gerne und bringen unseren Anteil ein. Auch wenn es im Wesentlichen eine B2C-Messe ist, ist es wahnsinnig wichtig, einfach das zu letztendlich eben nach vorne zu tragen. Wir waren ja mit den Austern dort vertreten und es war unglaublich, wie man so ein Produkt, was ja bei den Leuten häufig so gar nicht bekannt ist, letztendlich, wo man aufgrund seiner Haptik natürlich auch Schwierigkeiten mit hat, wie begeisternd das ist, dieses Produkt, wie toll dieses Produkt eigentlich ist, wie gesund dieses Produkt ist, aber man muss einen Zugang zu dem Produkt finden. Ne?
Und das wie war schnell toll. Ihr ausverkauft
genau,
wart.
Genau, hätten wir auch nicht gedacht. Ja? Also, und das ist das Schöne, wenn man einen Zugang zu einem Produkt kriegt. Nicht? Und das macht, glaube ich, wahnsinnig viel Spaß. Und ich bin sicher, dass ganz viele Leute da zum ersten Mal in ihrem Leben Austern gegessen haben und jetzt ein gutes Bild der Austern haben. Das ist die Idee und das gehört auch dazu. Wir haben ja auch mehr als nur den Auftrag, letztendlich Lebensmittel zu verkaufen, sondern eben genau das nach außen zu tragen, eben das gute Lebensmittel und Kochkunst letztendlich natürlich etwas Wunderschönes ist als Hobby, aber auch letztendlich für den Menschen und das Ganzheitliche und vor allem auch für den Gesundheitsstatus extrem wichtig ist.
Ich fand ja das mit den Austern so ein schönes Beispiel, weil wir hatten ja auch diesen wunderschönen Workshop, wo verschiedene Austern probiert worden sind und ich habe auch Wochen danach noch Feedbacks bekommen, die da in diesem Workshop sahen. Für sie war Auster immer Auster. Ja, und diese Vielfalt zu erleben und auch die geschmacklichen Vielfalt zu erleben. Und das ist genau der Auftrag, ja, den Leuten wieder beizubringen, nicht I zu sagen, sondern zu schmecken, für sich selber zu erleben. Und viele Produkte sind mit einem einzigsten negativen Erlebnis behaftet. Absolut. Und dann wird es nie wieder gegessen. Genau. So. Und dann probiert man irgendwann ganz, ganz spät, also bei meiner Frau war das mit Leber, ja, ein Erlebnis, ja, und dann hat sie mit mir Leber gegessen. Oh, das schmeckt ja ganz anders, das schmeckt ja toll.
Das
ja?
ist das Problem, deswegen sind das eigentlich Verbrecher, die schlechte Qualität auf den Markt bringen.
Genau, absolut.
Ja. Jetzt haben wir ganz kurz über zu Tisch gequatscht. Ich hätte gern von dir noch einen Ausblick auf euer Event, über das wir im nächsten Podcast ausführlicher reden werden.
Berlin Food Affairs, 3.3. Eine wahnsinnig spannende Geschichte. Wir werden ja gleich dazu kommen. Wir haben das mit unseren Partnern Freaks to Table und der Eat Berlin zusammen initiiert. Die Idee war ja, in Berlin eine Netzwerkveranstaltung für die Gastronomie zu machen, weil wir einfach glauben letztendlich, dass Berlin es wert ist, eine Veranstaltung hier zu machen. Es gibt quasi nichts mehr in Berlin in dieser Form und von daher waren wir mal jetzt so mutig, das gemeinschaftlich zu tun. Auf der anderen Seite, man muss es einfach mal tun, weil wenn man immer darüber nachdenkt, letztendlich, wenn man darüber nachdenkt, was vielleicht alles ein Risiko ist, dann tut man es nie und ich glaube, letztendlich die Resonanz ist super, die wir bisher darauf kriegen und wir freuen uns wahnsinnig drauf.
Also ich komme auf jeden Fall und ich freue mich auf jeden, der mir nachfolgt sozusagen.
Wir freuen uns auch wahnsinnig drauf und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt noch eine Stunde und quatschen einmal über das Event. So, das war's auch schon wieder einmal und wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet nächste Woche ein, wenn wir über die Berlin Food Affair sprechen. Vielen Dank und bis dahin, eure Freaks.